Ich glaube, der Heilige Geist wirkt und über die Gemeinden hinweg, nicht wahr? Ich denke, die Predigt, die ich heute mitgebracht habe, die wird gerade auch zu dem Verlust von Marcel Obst, denke ich, auch passen. Und ich hoffe, er ist auch zum Trost und zur Erbauung, nicht nur für seine Familie, sondern für euch alle, für uns alle. Ich freue mich, dass ich heute bei euch mit dem Wort dienen darf. Und ja, wir können uns Geschwister nennen. Wir nennen uns Christen, Bruder, Schwester, obwohl wir uns ja kaum kennen. Also ich euch nicht, ich kenne ein paar von euch vielleicht, aber ich bin jetzt schon 1,5 Jahre hier. Ich habe mich sehr gut in den Süden hier eingewöhnt, in den Süden Ostfrieslands. Es ist sehr schön hier. Und trotzdem kenne ich noch längst nicht alle, aber wir sind trotzdem Geschwister im Herrn Jesus Christus. Und wir sind das, weil wir einige Dinge teilen. Unseren Glauben und in dem Glauben eben auch eine Hoffnung. Hoffnung, von der du auch schon gesprochen hast. Und ich möchte heute von einer Hoffnung sprechen, die über den Tod hinausgeht. Deswegen heißt der Titel meiner Predigt auch, eine Hoffnung, die sogar den Tod überwindet. Der Predigttext dazu steht im 2. Kapitel vom Buch Jona. Wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen schon mal beim Buch Jona im Alten Testament. Und ich nehme an, dass ihr alle diese Geschichte von Jona kennt, den Propheten, den Gott nach Ninive sandte, damit er dort die Gerichtsbotschaft verkündigen sollte. Denn Gott hat sich das Leben der Assyrer schon eine Weile angesehen, aber er hatte nun die Faxen dicke, wie man so im Deutschen flapsig sagt. Nun sollte Jona dorthin gehen und das Gericht verkündigen. Aber ihr wisst es gewiss, Jona wollte das nicht. Denn er dachte sich, wenn ich da hingehe und den Nineviten, den Assyrern, die dort lebten, das Gericht verkündige, vielleicht ist Gott ja doch noch gnädig. Und diese Gnade gönnte er den Assyrern nicht. Schließlich waren die Assyrer die ewigen Feinde von Israel. Und er wusste, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lassen würde, wenn die Assyrer aufgrund dieser Gerichtsbotschaft Buße tun würden. So unwahrscheinlich, wie das vielleicht sein mag. Und deshalb ging er nicht in dies 1200 Kilometer entfernte Ninive, in den von ihm aus gesehen Nordosten, sondern er ging ans Meer, bestieg ein Schiff in Jaffa und segelte weit weg. Er wollte ans damals, denke ich mal, bekannte Ende der Welt, nach Spanien. Aber wie heißt es so schön? Der Mensch denkt und Gott lenkt. Und Gott ließ einen starken Sturm aufkommen. Und das Schiff drohte zu kentern. Und Jona wusste, dieser Sturm, der kommt wegen mir, weil ich ungehorsam war. Ich bin fast in die genau entgegengesetzte Richtung gegangen, von der Gott sagte, ich soll gehen. Und so sagte er den Schiffsleuten, kommt, werft mich über Bord, es ist meine Schuld. Und die Schiffsleute wollten das nicht, sie wollten alles, taten alles, um das zu verhindern, aber letzten Endes sahen sie sich gezwungen, doch Jona über Bord zu werfen. Und so schnell wie der Sturm aufkam, so schnell legte er sich auch wieder. Und es war Frieden. Und die Schiffsleute, die Besatzung, war nun gerettet und sie priesen diesen Gott von Jona. Aber Jona versank im Meer. Er lebte ja im Bergland von Judäa. Ich glaube nicht, dass er schwimmen konnte. Und was dann im Meer passierte, in seiner großen Not, das hören wir jetzt im 2. Kapitel des Buches Jona. Ich möchte es vorlesen. Und dieses Kapitel ist so, wie Siegfried es sagte, es ist ein Gebet. Also lasst uns hören auf das, was Gott uns heute Morgen hier zu sagen hat. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches, 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Und doch hast du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, und ich sprach: Ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt, zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir versiegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt vom Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Der Herr segne an uns sein Wort. Was für eine spektakuläre Geschichte, nicht wahr? Kaum zu glauben. Da könnten wir uns doch fragen, warum Gott Jona gerade auf solch besondere Art und Weise zurück nach Ninive führt. Das hätte er doch auch anders machen können, weniger spektakulär. Aber ich denke, Jona musste erst über Bord geschmissen werden und im Meer versinken, um ganz neu gehorsam gegenüber Gott zu lernen und Gottes Gnade neu am eigenen Körper zu erfahren. Erst danach war er nämlich dazu bereit, Gottes Wort nach Ninive zu bringen. Seine leidvollen Erfahrungen machten ihn demütig und führten ihn ins Gebet. Und Gott will uns heute Vormittag hier diese Geschichte wie einen Spiegel vorhalten. Er fordert uns heraus, dass auch wir einmal unser Leben überprüfen. Wie viel von Jonas Gedanken stecken auch in uns? Habe ich vielleicht auch Vorurteile gegenüber anderen Menschen im Kopf, die mich davon abhalten, ihnen Gottes Wort weiterzugeben oder ihnen in Liebe und Geduld zu begegnen, obwohl sie es nicht verdient haben? Will Gott vielleicht gerade meine derzeitige Lebenssituation im Leid oder in der Anstrengung, im Stress gebrauchen, um mein Vertrauen zu ihm neu zu stärken und zu prüfen? Dem Propheten Jona fehlte es gewiss nicht an der richtigen Theologie, aber es fehlte ihm an der richtigen Herzenseinstellung gegenüber seinen Feinden. Wie ist das bei uns? Ich denke, wir werden wohl kaum im Bauch eines Fisches landen, wenn wir uns den Schwierigkeiten und vielleicht sogar den Aufträgen Gottes an uns nicht stellen. Aber dann befinden wir uns auch auf einer Flucht, auf einer inneren Flucht. Wir wissen, wir müssen uns gewissen Dingen stellen und machen es nicht. Doch warum flüchten wir eigentlich? Denn aufgeschoben ist noch nicht geklärt. Was nicht geklärt ist, verfolgt uns unser Leben lang. Und Das kann Einfluss haben auf unsere Lebensqualität. Die gute Nachricht ist, wer diese Herausforderungen annimmt, der wird am Ende profitieren. Also frage ich noch einmal, wie ist das bei dir? Wenn du mal nur an deinen Nachbarn oder an deinen Arbeitskollegen denkst, anstelle von Assyrern, hast du ihnen gegenüber vielleicht auch Vorurteile im Kopf, die dich hindern, ihnen in Liebe zu begegnen, Geduld oder bei passender Gelegenheit dann auch einmal das Evangelium in Worten weiterzugeben? Ja? Nein? Nun, lasst uns noch einmal hören und sehen, wie Jonas verändert wurde und zum Umdenken gebracht wurde. Vielleicht kann uns das auch helfen. Vers 4. Die Wellen gingen eine nach dem anderen über Jonas Kopf. Sie schleuderten ihn hin und her. Die Strömung zog ihn mit nach unten, ins Meer hinab. Er hatte irgendwann keine Kraft mehr, selbst wenn er schwimmen konnte. Und er war wortwörtlich von dem umgeben, was ihn tötete. Vers 6 und 7. Immer tiefer sank er zum Meeresboden hinab. Er war vollständig von Wasser umgeben. Der Wasserdruck und auch der Leidensdruck nahmen immer mehr zu. Und dann verhedderte er sich auch noch im Seetang, im Meergras. Und so trieb er völlig allein, völlig orientierungslos dahin. Ausgelaugt und kraftlos verschwand er in der nassen, kalten, dunklen Tiefe des Meeres. Und so war ihm, als sei er auch vor Gott, wie verborgen. Vers 5. So als ob Gott ihn nicht mehr sehen oder sich nicht mehr um ihn kümmern würde. Und es ist klar, er befand sich in Todesangst, in großer Drangsal, Vers 3. Und Geschwister, liebe Freunde, geht es nicht dem einen oder der anderen von uns manchmal gefühlt ganz ähnlich? Wenn wir krank sind, wenn wir uns einsam fühlen oder wenn wir keine Arbeit haben, uns nutzlos fühlen. Es gibt viele Lebenskrisen, wo man vor lauter Sorge und lauter Trauer auch die Lebensfreude, den Lebensmut verlieren kann. Dann kann man sich schon mal alleine fühlen und meinen, dass Gott einen nicht mehr sieht, sich nicht mehr richtig um einen kümmert. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns dann? Wie verhielt sich Jona? Jona wandte sich in dieser auswegslosen Situation an Gott. Denn er wusste, dass Gott ihn ja in dieses Leid hineingeführt hatte, Vers 3. Obwohl die Seeleute Jona über Bord warfen, wusste Jona, dass Gott dies so beschlossen hatte. Daher sagte er, du Gott hast mich in die Tiefe geschleudert. Denn er wusste, dass er Gott ungehorsam war. Und deshalb führte ihn Gott auch ganz nah ans Totenreich heran. Ja, viel näher kann man dem Tod wahrscheinlich kaum kommen. Aber Jona besaß trotz allem eine Hoffnung. Eine Hoffnung, dass Gott ihn dennoch retten könnte. Und daher hielt Jona trotz dieser scheinbar auswegslosen Situation seinen Blick und seine Hoffnung auf Gottes Tempel gerichtet, der ja symbolisch für Gottes Präsenz, Gottes Gegenwart steht. Vers 3 und Vers 8. Er wusste, dass er ungehorsam war und dass er Gottes Strafe verdient hatte. Er wusste, dass sein Fluchtplan vollkommen gescheitert ist. Aber er wusste auch, dass Gott für Gott immer noch, auch wenn für uns aus menschlicher Sicht Dinge gescheitert sind, also wirklich vollkommen brach liegen, für Gott ist dennoch nichts unmöglich. Und vielleicht wäre Gott ihm auch noch einmal gnädig. Denn wenn Gott vielleicht den Assyrern, die so schlimm es die letzten Jahre getrieben hatten, wenn Gott ihnen vielleicht noch gnädig ist, warum sollte er nicht auch noch ihm einmal gnädig sein? Daher gab er trotz all der Leiden, die er spürte, die Hoffnung auf Rettung durch Gott nicht auf. Und gerade so demütigt Gott Jona durch das Leid und zieht ihn wiederum so zu sich heran. Er zieht ihn. Und dann sandte Gott tatsächlich Hilfe. Aber das war kein Rettungsring. Und diese Hilfe, die war unheimlich und bestimmt ganz anders, als Jona es sich gewünscht hätte. Es kam ein riesiger Fisch. Kennt ihr vielleicht diesen Film, findet Neo? War das Neo? Nemo, findet Nemo, genau. Danke. Da kommt dann auch in einer Szene im Meer so ein großer Fisch auf diese beiden kleinen Fische zu, ein Wal. Eine unheimliche Situation. Da kriegt man Gänsehaut. Stellt euch das mal vor. Und dann wird er von diesem Fisch, wahrscheinlich ein Wal, verschluckt. Und was dann? Dann war es auch noch dunkel. Dann war es immer noch nass. Dann war es immer noch unangenehm. Und so warm bestimmt auch nicht. Er war immer noch alleine. Er wusste immer noch nicht, wo er sich befand, wo der Fisch mit ihm hinschwimmen würde. Was Jona spürte, was er schmeckte, was er roch, war im Fisch nicht viel besser als außerhalb des Fisches. Er konnte wiederum atmen, ja, aber was musste er da atmen? Es stank jämmerlich nach Fisch. Er schwamm nicht mehr im Meer, okay, aber worin schwamm er? In Magensäure? War das besser? Aber ganz abgesehen davon, wie er sich nun fühlte, was gar nicht so anders war als vorher, seine Lebenssituation hat sich dennoch radikal von der vorher unterschieden. Gott fischte ihn im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Bauch des Totenreiches, denn so kann man Schoß des Totenreiches auch übersetzen, Vers 3. Er fischte ihn aus dem Bauch des Totenreiches und versetzte ihn an den Ort seiner Rettung in den Bauch des Fisches. Die Worte Schoß und Bauch besitzen im Hebräischen nämlich eine sehr ähnliche Bedeutung. Es geht um das Innere, um den Bauch, um die Innereien von Lebewesen. Was uns einen weiteren Hinweis darauf gibt, auf die Ähnlichkeiten der Situation, in der Jona steckte, vorher und nachher. Aus dem Bauch nochmal des Totenreiches in den Bauch eines riesigen Fisches, wo es ihm jetzt zwar nicht sehr viel besser ging, aber zumindest war er dort nicht mehr von dem umgeben, was ihn tötete, sondern von dem, was ihn rettete. Das Fundament für Jonas Hoffnung war aber letztlich nicht der Fisch, sondern Gott. Er wusste, Gott ist gut, auch wenn die Welt böse ist. Auch wenn man manchmal kein Land mehr sieht. Er wusste bereits im unbehaglichen Bauch des Fisches, ich bin gerettet. Ich lebe, weil Gott mich gerettet hat. Er wusste, das ist kein Zufall hier. Darum hat er bereits im Bauch des Fisches angefangen, Gott anzubeten, ihn zu verherrlichen im Gebet, was er dann später aufgeschrieben hat, sodass wir heute noch davon lesen können. Also es fühlte sich nicht sehr anders an als das Leid zuvor, aber im Bauch war es dennoch ein wesentlicher Unterschied. Und ihr Lieben, das Gleiche gilt auch für uns Christen im Leben von uns. Uns geht es vielleicht nicht immer besser als dem Rest der Welt. Aber wir sind dennoch viel besser dran. Und ihr Lieben, jetzt kommt der eigentliche Clou von Kapitel 2. Denn die Geschichte von Jona ist zwar eine alttestamentliche Geschichte, aber ich glaube, sie gab den Menschen damals wie heute einen Hinweis darauf, wie Gott letztlich durch seinen Messias, durch seinen Sohn, die ganze Menschheit retten würde. Wie er durch ihn wirken würde. Es gibt nämlich gewisse thematische Verbindungen zwischen der Geschichte von Jona und der von Jesus Christus am Kreuz. Wir Theologen nennen sowas eine Vorschattung. Wenn wir die Geschichte Christus beleuchten durchs Neue Testament, dann fällt ein Schatten aufs Alte Testament. Und der bildet sich manchmal in Geschichten ab. Das ist nicht das Gleiche wie in Christus am Kreuz, aber es ist so ähnlich. Eine Vorschattung. So wie Jona war auch Christus voller Todesangst im Garten Gethsemane und litt fürchterlich durch die Geißelungen und die Folter am Kreuz. Wie Jona sich vor Gottes Augen verstoßen wähnte, so sprach auch Christus am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber bei der Ähnlichkeit dieser Dinge und die noch folgen, gibt es auch wesentliche Unterschiede. Für Jona fühlte es sich so an, wie als ob er im Totenreich wäre. Aber Jesus, wir wissen es, war wirklich im Totenreich. Außerdem wurde Jesus unschuldig bestraft am Kreuz. Jona nicht. Aber nur so konnte Jesus durch sein heiliges, unschuldiges Opfer dem ewigen Tod alle Macht nehmen, damit er für unsere Schuld bezahlt. Und bei Jona und Jesus hat es zwar jeweils 3 Tage gedauert, bis wieder etwas geschah, aber dann beschrieb Jona seine Errettung in Vers 7 symbolisch wie das Auferstehen aus dem Grabe. Doch Jesus ist tatsächlich aus dem Grab auferstanden. Und er lebt und er regiert seitdem an der Seite Gottes, seines Vaters, unseres Vaters, bis in alle Ewigkeit. Seht ihr diese Parallelen? Könnt ihr da mitgehen? In Jesus Christus erfüllte sich das, was bei Jona nur ein bisschen angedeutet war. Diese Verbindung weisen uns also schon auf Christus hin. Und daher wage ich jetzt noch einen Vergleich. Aber diesmal vergleiche ich nicht Jesus mit Jona, sondern ich vergleiche Jonas Hoffnung mit unserer Hoffnung. Denn, und hier kommt das, was wirklich wichtig ist, wenn Jona ein Fundament der Hoffnung in Gott hatte, weil er sich in einem Fisch befand, wie viel mehr haben wir Christen ein Fundament der Hoffnung, weil wir uns in Christus befinden? So oft wird dieser Fakt wir Christen in Christus im Neuen Testament angesprochen, erwähnt. Das ist super wichtig für uns, das zu wissen. Das bedeutet nämlich, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist und wir zu Gottes Kindern werden durch das, was Christus tat. All das Gute, was Christus bewirkt hat, wird uns angerechnet. Gott betrachtet uns so, als ob wir von Christus umgeben sind. Durch die Brille Christus, wie auch immer man das bildlich beschreiben will. Aber das gilt nur für dich, wenn du Jesus Christus als deinen Retter angenommen hast, an ihn glaubst, ihn allein. Darum strecke dich nach Christus aus. Denn dieser Retter, er stinkt nicht mal nach Fisch. Mit uns, mit ihm geht es uns viel besser. Amen. Amen. Versteht ihr, wenn dich in der nächsten Woche deine Krankheit, deine Schmerzen, deine Leiden, deine Sorgen, deine Ängste, deine Trauer ins Gesicht schlagen und dich spöttisch fragen, ja, wo ist deine Hoffnung? Dann haben wir eine klare Antwort. Schau hin zum Kreuz. Schau auf Jesus Christus. Denn Christus ging nicht wie Jona irgendwohin ans Ende der Welt. Nein, er ging ans Kreuz und er hing dort für unsere Hoffnung, für dich und mich. Deshalb ist Christus und das Kreuz unser Fundament der Hoffnung. Und es ist viel größer und viel stärker und viel gewisser als irgendein Fisch. Und weil Christus nicht nur für unsere Sünden starb, sondern uns auch versöhnte mit Gott, uns zu Kindern machte und uns damit das ewige Leben schenkt. Deswegen haben wir eine Hoffnung, die hier auf Erden über den Tod hinausgeht. Die den Tod überwindet. Und diesem Fundament unserer Hoffnung war sich auch der Apostel Paulus bewusst und er schrieb in Römer 8, die Verse 38 und 39, diese mutmachenden Worte, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das war die Sache mit unserer Hoffnung. Aber diese Hoffnung kann uns nicht nur Mut machen in Zeiten der Not, sie kann auch noch etwas Weiteres in uns bewirken. Die Hoffnung auf Gottes Hilfe und Gnade brachte Jona nämlich, wir wissen es, zur Umkehr. Zur Umkehr in seinem Herzen, woraufhin Gott ihn aus seinem Leid errettete und ihn zurückbrachte ans Land. Und dann hat sich Jona nämlich doch noch aufgemacht, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und liebe Geschwister, dazu sind auch wir berufen. Hier schließt sich der Kreis. Wir als Hoffnungsträger und gerettete Christen haben diesen Auftrag Christi bekommen, sein Wort weiterzugeben. Das heißt heute, dass wir sein Evangelium über die Grenzen aller Kulturen und Vorurteile in unseren Köpfen hinweg weitergeben, auch wenn uns das schwerfällt. Nicht nur ich hier vorn oder euer Pastor, sondern wir alle. Möge uns Gott dafür jeden Tag neu Mut und Kraft schenken und die Gelegenheit. Ihr braucht Gott dafür nur im Gebet bitten. Und das will ich nun noch mit uns zusammentun. Barmherziger Vater, mach du doch bitte unsere harten Herzen weich. damit wir den Menschen in unserem Umfeld in Liebe begegnen und ihnen gern von deinem Sohn und seinem Opfer für uns berichten, ohne ihnen auf den Nerven zu gehen. Herr, gib uns bitte den Mut dazu und rüste uns mit der nötigen Kraft aus, die richtigen Worte. Lass unser Vertrauen auf dich und deine Gnade und Gegenwart und Güte nicht wanken, wenn es uns gut geht, aber auch, wenn wir leiden. Herr, und so erbarme dich im Besonderen um Familie Obst. Sei du ihnen nahe, zeige ihnen diese Hoffnung, mach sie ihnen deutlich erkennbar, spürbar. Denn du, Gott, bist gut und heilig und gerecht, aber du bist auch voll Liebe und Gnade und Barmherzigkeit zu uns. Und dafür loben und preisen wir deinen Namen. Und das alles bitten wir im Namen deines Sohnes, unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Amen.